Willkommen zu unseren True Cyber Crime Stories. Jan Morgenstern, Rechtsanwalt und Fachanwalt für IT-Recht, spricht mit wechselnden Gästen über spannende Geschichten, echte Fälle und wissenswerte Hintergrundinfos. Es wird spannend. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen. Wir beginnen berüchtigterweise mit einer Frage, die eigentlich aus einem anderen Format stammt. Können wir mal schauen, wo wir die dann tatsächlich schließen, diese Wissenslücke. Aber mit der zumindest in diesem Zusammenhang legendären Frage, wer bist du und warum bist du heute hier?
Ja, mein Name ist Tim Berghoff. Auf meinen Visitenkarten steht Security Evangelist und der Firmenname, der draufsteht, ist G-Data Cyber Defense. Ja, was macht jetzt ein Security Evangelist? Ist eine gute Frage. Ich rede mich bei der Bezeichnung immer so ein bisschen auf meine etwas rostigen Altgriechisch-Kenntnisse raus. Grüße an meinen Dozenten, Herrn Fortmann von damals, dass ein Evangelist jemand ist, dessen Aufgabe es ist, gute Dinge zu verkünden. Das ist jetzt im Bereich IT-Sicherheit vielleicht manchmal ein etwas undankbarer Job, aber es ist nicht unmöglich und ich hoffe, da können wir heute auch tatsächlich ein bisschen was in der Richtung machen.
Das klingt schon mal vielversprechend, denn Gutes ist immer gut und vor allen Dingen tue Gutes und rede darüber, habe ich auch gehört, soll ein Ansatz sein, der dann und wann auch zum Erfolg führt. Deswegen wollen wir vielleicht doch nochmal so ein kleines bisschen die Querverbindung zum Ganzen herstellen, also nicht nur so zum Griechischen, sondern auch zu dem, was da so drumherum sich rankt an Herausforderungen und an dem Themenkomplex IT-Sicherheit, Cybersicherheit. Darf ich vielleicht mal vorneweg, also wenn schon ein Evangelist vorhanden ist, dann den vielleicht auch fragen, was ist denn eigentlich der Unterschied? Also Cybersicherheit, IT-Sicherheit.
Cybersicherheit klingt natürlich erstmal sexier, weil es irgendwas mit Cyber ist. Dieses Präfix Cyber ist vielleicht auch ein bisschen überstrapaziert heutzutage, aber im Prinzip fasst es genau das zusammen, worum es im Prinzip geht. Und da fällt IT natürlich drunter und das ist in meinen Augen eigentlich auch synonym zu verwenden. Und ja, es fasst halt alles zusammen, was in diesen Komplex IT mit reinfällt. Und in diesem Komplex ist halt der Bereich IT-Sicherheit ein ziemlich großer und auch ziemlich komplexer.
Also mehr oder weniger für dich auch eine synonyme Betrachtung, IT-Security, Cybersicherheit, IT-Sicherheit.
Wer irgendwann mal so die Klassiker gelesen hat, so Neuromancer und so, der wird das von dort auch kennen. Und ja, es ist mittlerweile eigentlich zu einem Synonym geworden für, naja, irgendwas mit Internet halt.
Ja, gut, dann, wenn wir schon im Internet sind, dann werden wir ja letzten Endes auch früher oder später um die Schattenseiten, um die Bedrohungslage nicht drum herumkommen. Also auch an der Stelle uns dann den Ansatz, das Gute sozusagen von dem Bösen zu trennen und zumindest das Böse von dem Guten fernzuhalten. Das werden wir uns ja auch noch so weit wie möglich zumindest gemeinsam erschließen. Aber vorneweg vielleicht nochmal die Frage, egal jetzt ob IT-Security, Cyber-Security, was auch immer, was ist denn so das Thema Nummer eins, also als Überbegriff, was dir im Moment so um die Ohren fliegt, wenn IT-Security oder Cyber-Security irgendwo fällt und versucht wird, das Ganze in irgendeine größere Kategorie einzusortieren?
Also es gibt so ein paar Oberbegriffe, die in den letzten Monaten eigentlich ständig so ein bisschen in der Diskussion mitschwingen. Das eine ist natürlich so eine Sache wie eine Compliance-Vorgabe zu einer europäischen Direktive, die es eigentlich auch schon länger gibt und die manche vielleicht mittlerweile auch nicht mehr hören können. Das ist die NIS-2-Direktive. Und in dem Zusammenhang gibt es natürlich eine ganze Menge Auflagen, die halt sehr viele Unternehmen zu erfüllen haben. Da gehören Dinge zu, wie eben zum Beispiel Anwendertrainings. Da gehören aber auch rein technische Dinge zu, die eben ein Unternehmen dabei unterstützen sollen, im Notfall handlungsfähig zu bleiben, damit sie eben nicht komplett auf der Strecke bleiben und im schlimmsten Fall an die Wand fahren.
Ja, da hast du ja eigentlich schon jetzt ein Stichwort fallen lassen, NIS-2, was mehr oder weniger in aller Munde ist, wo ich glaube, ehrlich gesagt, also meine Erfahrung jetzt auch aus der juristischen Legal Compliance Perspektive, hast du auch schon angesprochen, aus der Betrachtungsweise zumindest vielfach ist irgendwo dieser Überbegriff tatsächlich ein Begriff. So die Detailebene, was das jetzt eigentlich wirklich konkret für mich als Unternehmen, als Einrichtung, als Behörde bedeutet und wie das vor allen Dingen auch funktional zusammenhängt. Na, du hast es ja von der Struktur, der Hierarchie richtig angerissen. Ne? Wir haben erstmal eine Richtlinie, die muss ja dann umgesetzt werden, also eine europäische Richtlinie, die umgesetzt werden muss, nationales Gesetz, das heißt früher oder später, Oktober, ich glaube der 18. Oktober 2024 wird uns dann hoffentlich, wenn es zumindest fristgemäß passiert, auch ein deutsches Gesetz oder mehrere angepasste deutsche Gesetze, die durch ein entsprechendes Anpassungs- oder Umsetzungsgesetz dieser Direktive dann in deutsches Recht wiederum Einfluss gefunden haben, Vorgaben machen, was ich denn jetzt konkret zu tun habe. Und da hast du jetzt auch, glaube ich, schon ganz richtige und wichtige Dinge gesagt, ne? Schulungen, Compliance, Strukturen schaffen, so ein bisschen all das, was man eigentlich bisher schon auch unter dem Thema Organisation oder wenn man es eben nicht gemacht hat, Organisationsverschulden hätte zusammenfassen können. Ich glaube, gut, dass man das jetzt auch wirklich strukturierter gesetzgeberisch sauber versucht zu fassen, aber das sind jetzt so relativ ungriffige Themen.
Genau, es wird auch in den nächsten Tagen und Wochen nicht besser, weil es ein neuer Referentenentwurf für das NIS2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz rausgekommen. Also ich habe selber bis jetzt nur einmal drüber fliegen können. Und ja, da gibt es natürlich jetzt auch wieder jede Menge Debatten und jede Menge Meinungen zu, in die eine wie in die andere Richtung. Und ja, das Thema wird auch so schnell, denke ich, erstmal nicht weggehen. Aber was die rein technischen Sachen angeht, da ist eigentlich sehr vieles schon ja durchaus gesagt und auch geklärt. Klärungsbedarf gibt es halt nur in ganz vielen Detailfragen. Ganz viele fragen sich halt, gilt diese ganze Gesetzgebung jetzt für mich und mein
Ja,
Unternehmen auch
ja,
oder gilt sie eben nicht oder gilt sie vielleicht eingeschränkt oder indirekt? Da schlagen sich die Gelehrten halt noch. Und das ist aber halt auch in Anführungsstrichen das Einzige. Also in ganz großen Anführungsstrichen, was da jetzt im Moment noch eben zur Debatte steht, da geht es halt um Schwellwerte und ja, welche Branchen und welche Behörden da jetzt noch mit eingeschlossen werden. Die technischen Vorgaben, die sind allerdings sehr lange unverändert.
Das bedeutet, also wir wollen jetzt auch nicht hier in so einen Jura-Talk einsteigen, aber ich glaube, darum geht es ja auch in diesem Kontext zur Erinnerung, True Cybercrime. Das ist der Titel des Podcasts hier. Da geht es ja jetzt, Stand jetzt auch nicht darum, zumindest nicht, wo wir uns drüber unterhalten wollen, sondern es geht jetzt ein bisschen mehr darum, und auch das hast du schon angesprochen, den roten Faden rauszufiltern, der eigentlich schon relativ klar feststeht. Handlungsdruck sozusagen durch bestimmte Maßnahmen. Und da würde mich jetzt mal interessieren, also losgelöst vom rechtlichen Anwendungsbereich, das ist tatsächlich im Übrigen einer unserer Kernarbeits- und Beratungsbereiche, jetzt rauszufiltern, wer ist wirklich betroffen, was gibt es dann wirklich als Compliance-lastige To-Dos, aber technisch und auch so vom Awareness-Rising-Faktor und so weiter, da steht ja eigentlich schon ein relativ klares Gebilde. Hol uns doch da vielleicht mal so vom Technischen und auch von dem Übertrag in das, was da eben noch so dranhängt, insbesondere dieses ganze Thema Awareness. Was bedeutet das jetzt eigentlich als konkretes To-Do?
Also zwei ganz konkrete To-Dos, die es halt in diesem Themenkomplex gibt, ist, die Nutzerschaft muss halt in dieses Gesamtkonzept von IT-Sicherheit in einem Unternehmen mit eingebunden werden. Und das findet eben statt darüber, dass man den Mitarbeitenden entsprechende Schulungen angedeihen lässt und entsprechende Angebote dann schafft. Angebote klingt jetzt freundlicher, als es eigentlich ist. Es ist tatsächlich eine Verpflichtung, weil ein Angebot kann man ja annehmen oder man kann es ablehnen. Aber Schulungen sind tatsächlich verpflichtend und das ist eigentlich auch schon sehr lange eine sinnvolle Maßnahme, die in den letzten Jahren ja vielleicht so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden ist, weil man hat in der IT-Sicherheit immer ganz viel versucht, wegzuautomatisieren und die Anwenderschaft so weit wie möglich von irgendwelchen Entscheidungsprozessen fernzuhalten. Das ist halt ein Ansatz, der hat eine ganze Weile lang funktioniert, der hat auch gut funktioniert, der fällt uns jetzt im Moment halt nur so ein bisschen auf die Füße, wo halt auch bestimmte Tätergruppen gemerkt haben, dass viele Nutzer ja sich in ihrem Sinne beeinflussen lassen, also im Sinne der Täter. Und das ist aber halt auch nur ein Aspekt, der mit in diesen ganzen IT-Sicherheitsbereich reingehört. Das ist halt, ja, ich sage mal, da findet teilweise eine Diskussion statt, wo Leute dann sagen, ja, dieses Awareness-Ding, das ist ja alles schön und gut, aber eigentlich bringt das ja nichts. Und ne, die Leute wird man nicht von heute auf morgen umpolen können, dass sie jetzt plötzlich sicher arbeiten. Das ist aber auch überhaupt nicht Sinn und Ziel von einer vernünftigen Schulungsmaßnahme, davon jetzt auf gleich eine Änderung herbeizuführen. Das kann wirklich nur über einen gewissen Zeitraum stattfinden. Da wird es also nicht irgendwo den magischen Knopf geben, wo man draufdrückt und plötzlich sind alle Leute aufgeschlaut und wissen genau, was sie tun sollen und was nicht. Ne, wir haben es hier halt immer noch mit Menschen zu tun und die verändern sich halt nur relativ langsam. Das ist halt, wie gesagt, eine Komponente dabei, die aber halt auch nicht alleine für sich im Raum steht und die jetzt das Bollwerk ist gegen alles, was an Angriffen da draußen ist. Da gehört noch eine ganze Menge Technik mit bei und die ist auch schon ja sehr lange eigentlich auch sehr sehr umfangreich beschrieben, was da an sinnvollen Maßnahmen eben zu treffen ist. Da stehen Dinge drin, wie zum Beispiel, dass man ein Informationssicherheitsmanagementsystem haben muss, also ein ISMS. Ja, also wer schon mal den Begriff ISO 27001 gehört hat, der wird das schon mal irgendwo kennen. Also wer jetzt 27001 zertifiziert ist, kann sich nicht ganz, aber ein kleines bisschen zurücklehnen, weil er ganz viel davon schon kennt. Aber in ganz vielen Unternehmen ist da halt noch sehr viel Nachholbedarf, weil die entsprechenden Strukturen noch überhaupt nicht existieren und ja, teilweise die Unternehmensführung auch gar nicht weiß, welche Strukturen sie eigentlich braucht und wo halt der Handlungsbedarf besteht.
Das sind schon Riesenprojekte. Deswegen, ja, ist da sicherlich auch eine gewisse weitere gesetzgeberische, wie soll ich sagen, Drucksituation, nicht ganz unförderlich, da auch so ein bisschen in die Puschen zu helfen.
Also so eine entsprechende Gesetzgebung schafft dann schon auch natürlich durch entsprechende Strafbewehrung die nötige Motivation, sich mit dem Thema halt auseinanderzusetzen.
Also das heißt Schulung, klar, klares Thema, Verantwortung der Geschäftsführung auch für bestimmte Maßnahmen, Überwachungsvorgaben, aber eben auch für die Schulungsverpflichtung sozusagen gerade zu stehen, letzten Endes also auch einen echten Schulungserfolg in die Strukturen zu gießen, in die Einheit zu bringen, glaube ich, auch etwas, was die Zielsetzung sein muss, um so ein bisschen diese Haftungsrisiken abzufedern, die sich durch diese Vorgabe eben ergeben, also Schulung und Technik. Schulung, ich glaube, darunter kann sich jeder zumindest mal so grob, relativ gut etwas vorstellen. Aber die technischen Maßnahmen, so die jetzt jenseits des Gesamtzusammenhangs, ISMS, eher so als Überbegriff organisatorisch, das Technische, was da so vielleicht noch drinsteckt und auch aus deiner Erfahrung heraus, Gedata kommt ja echt aus der Cyber Defense im tiefsten Sinne. Also was sind denn da so die Maßnahmen, die da echt drinstecken?
Ich sage mal ganz viel, wenn man in so eine Diskussion einsteigt, wo es halt um die Verbesserung von Cybersicherheit oder von IT-Sicherheit geht, ganz viel dreht sich halt sofort um ganz viel Technik und da muss man irgendwie Software einkaufen und Lizenzen einkaufen und dann muss man vielleicht noch einen Consultant irgendwie mit daran setzen. Und das sind auch alles Sachen, die an ihrer jeweiligen Stelle vielleicht auch sinnvoll sind. Aber ganz häufig scheitert es, und das sehen wir halt auch bei Kunden, wo wir Incident Response selber machen, da sehen wir das auch tatsächlich, dass es wirklich an den Basics scheitert. Ja, also das reicht vom Passwort, das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 heißt, bis hin zu irgendeinem Server, von dem keiner weiß, dass er mit einem Bein im Netz steht. Und dann hat irgendwer den gefunden und plötzlich ist das komplette Netzwerk weggecybert. Ja, also das sind
Ja.
häufig Sachen, die gar nicht so wahnsinnig aufwendig zu beheben sind, die vielleicht fast null Aufwand haben, die aber eine Riesenwirkung haben, was das Gesamtlevel der IT-Sicherheit angeht. Ja, also jetzt sofort mit Geld nach dem Problem werfen zu wollen, ich meine, kann man machen, da freut sich dann der jeweilige Vertriebsmitarbeiter. Aber es ist halt die Frage, ob das wirklich langfristig dann auch wirklich wirksam ist. Wir hatten es in einem Fall, da ist ein Unternehmen von einem Cyberangriff betroffen gewesen. Es ging um eine Ransomware, da wurden halt jede Menge Daten verschlüsselt.
Weißt du noch wie? Um es ein bisschen zu rekonstruieren als True Cybercrime. Wir wollten heute so ein bisschen auch einen
Genau.
Abstecher über NIS2 natürlich nehmen, aber primär uns vielleicht auch nochmal so die Querverbindung zum Fall erschließen. Weißt du, wie das konkret abgelaufen ist?
Den Ablauf, den konnte man im Nachhinein relativ genau nachvollziehen und konnte dann natürlich im Nachhinein auch sagen, das hätte so weit nicht kommen brauchen. Ja, also es war relativ klar ersichtlich, dass man versucht hat, von außen, ja, im einfachsten Sinne Benutzerdaten zu erraten. Da gab es bestimmte Benutzerkonten, wo halt, ja, ich sag mal, Hunderte oder Tausende von Malen versucht wurde, ein Passwort zu raten und irgendwann hat es halt funktioniert. Hat jemand quasi ein Passwort gebruteforced oder hat, weiß nicht, Credential Stuffing versucht oder eine dieser Methoden halt zu gucken, ne, wie komme ich in dieses Netzwerk rein? Und irgendwann war halt eine Kombination aus einem Benutzernamen und einem Passwort gefunden, mit der sich halt diese Tätergruppe hat Zugriff verschaffen können. Dieser erste erfolgreiche Login, der dauerte nicht ganz 3 Sekunden. Also die haben sich eingeloggt, festgestellt, aha, funktioniert, haben sich wieder ausgeloggt. So, dann passiert jetzt erstmal eine ganze Weile lang nichts. Irgendwann war dann sichtbar, da hat sich jemand dann wieder mit dem gleichen Benutzerkonto eingeloggt. Und zwar auf einer Maschine, von der eigentlich keiner auf dem Schirm hatte, dass sie tatsächlich über das Netz erreichbar ist und mit einem Benutzerkonto von einem Mitarbeiter, der das Unternehmen schon vor längerem verlassen hatte. Schon da hätte man sagen können, Das hätte man sich auch sparen können, hätte man einfach mal geguckt, ob es irgendwo im Netzwerk, im Active Directory, irgendwo Karteileichen gibt von Nutzern, die das Unternehmen aus welchem Grund auch immer schon verlassen haben. Aber dann war es halt so, es war dann nachvollziehbar, es hat eine Anmeldung gegeben und dann hat derjenige, der sich dort angemeldet hat, direkt versucht, sich mal umzuschauen. Worauf kommt man denn noch drauf? Ne? Hat dann irgendwie diverse Systeme gefunden, unter anderem einen File-Server und da wurde dann hinterher noch aus dem Netz von einem bestimmten Dateiserver im Netz ein Programm runtergeladen, mit dem man bestimmte Systemprozesse abschießen kann, mit dem man auch die da installierte Sicherheitssoftware aushebeln konnte. Das konnte man sehen, das wurde manuell gestartet. Volumenschattenkopien wurden deaktiviert. Das ist im Prinzip so eine, ja, ganz vereinfacht gesagt, so eine Art Dateisicherung, wurde deaktiviert und noch ein paar andere Sachen wurden deaktiviert, sodass dann halt nicht mehr sofort nachvollziehbar ist, was hier genau los ist. Und diese Ransomware, also dieser Verschlüsselungstrojaner, wurde dann von Hand gestartet. Und ja, der lief relativ schnell durch. Und das Ganze ist passiert an einem Freitagabend, irgendwie so zwischen 20 und 21 Uhr. Und es ist halt aufgefallen, dass da irgendwo was nicht so ganz koscher läuft, weil der Geschäftsführer saß irgendwie abends noch im Büro, hat irgendwie Dinge gemacht. Und ihm fiel dann plötzlich auf, er kommt an bestimmte Dateien, irgendwelche Excel-Listen nicht mehr ran, die auf dem Dateiserver liegen. Erst da gingen dann sämtliche Alarmglocken an und ja, dann durfte man erstmal ja, schnelle Schritte machen.
Ja, und da muss man natürlich dann auch so ein bisschen schon mal die Parallelwertung, Datenschutz, 72 Stunden, Verletzungsschutz des personenbezogener Daten im Blick behalten, kommen jetzt hier auch über die NIS-2-Direktive und die
Ja.
entsprechenden nationalen Gesetzgebungen dann sicherlich auch weitere Meldepflichten, erhebliche Sicherheitsvorfälle und so weiter dann mit einer ganz anderen, noch kürzeren 24-Stunden-Frist ins Spiel. Also das wird durchaus spannend, wie das dann auch operativ und managementmäßig umzusetzen sein wird. Aber lass uns das mal ein bisschen rekonstruieren oder wie soll ich sagen, rekonstruiert haben wir es ja jetzt. Vielleicht neben die Rekonstruktion versuchen, Maßnahmen zu legen, die eventuell oder mit zumindest mal einer relativ großen Wahrscheinlichkeit geholfen hätten, zumindest die Wahrscheinlichkeit zu minimieren, dass das genauso abgelaufen wäre. Also fangen wir mal vorne an.
Also man hätte direkt von Anfang an mal schauen können, ob man irgendwie nicht regelmäßig mal das, ja, das Netzwerk durchsucht nach Karteileichen von Benutzerkonten, die nicht mehr gebraucht werden. Einfach gucken, nicht aktive Benutzer, entweder die Konten deaktivieren oder die Konten löschen. Also das ist eine Sache, die ist mit relativ wenig Aufwand zu machen und kann einem halt eine Menge Ärger ersparen.
Und braucht er auch erstmal, um das nochmal so ein Stück weit auch zu betonen, keine Riesentechnik.
Das ist keine Riesentechnik. Wir haben bei uns auf dem Blog habe ich tatsächlich mal so einen kleinen Quick-Tipp veröffentlicht mit einem kleinen PowerShell-Skript, was halt eben das Active Directory durchsucht nach. Ich müsste jetzt selber nochmal nachschauen, wo dann im Prinzip durchsucht wird, welche Benutzerkonten haben sich in den letzten, ich glaube, 3 Monaten nicht angemeldet oder so. Also das kann man mit einer relativ einfachen Abfrage machen. Man muss es halt nur machen.
Okay,
Genau.
dann hätten wir schon mal verhindert, dass überhaupt inaktive oder aktive, inaktive Situationen als Einfallstore noch weiter genutzt werden könnten.
Wenn es halt darum geht, dass jemand von außen versucht, einfach durch Brute-Forcen von einem Passwort Zugang zu bekommen, gibt es mehrere Sachen, die man machen kann. Man kann zum Beispiel einen Account-Lockout benutzen, wo man eben sagt, okay, wenn das Passwort, weiß ich nicht, 5-mal falsch eingegeben worden ist, dann ist für die nächsten 10 Minuten die Anmeldung gesperrt. Ja, das verlangsamt einen solchen Angriff unglaublich und ja, kostet halt den Angreifer unglaublich viel Zeit. Ja, auch das ist nicht weiter aufwendig zu machen. Das sind, ich glaube, 3 oder 4 Optionen, die man irgendwo im Active Directory setzen kann. Und dann ist die Sache erstmal eingerichtet. Was man natürlich auch machen kann, da gehen wir schon so ein bisschen in das rein, was auch zum Beispiel so eine ISO-Norm fordert und was dann indirekt auch die NIS-2 fordert, dass ja genügend Logdateien vorhanden sind, anhand derer man eben ja Unregelmäßigkeiten nachverfolgen kann. Wenn jetzt innerhalb von 5 Minuten 8000 Anmeldeversuche da sind, um jetzt mal ein Extrembeispiel zu nennen, dann ist das schon ein einigermaßen sicheres Zeichen, dass da irgendjemand versucht, irgendwie reinzukommen. Das landet dann ganz häufig in irgendwelchen Logdateien und ja, reift da erstmal eine Weile vor sich hin. Und das fällt einem dann im Nachhinein erst auf. Das ist halt auch eine Sache, die in diesem Zusammenhang super hilfreich ist, denn solche Angriffe oder Angriffe generell folgen immer einem relativ eindeutigen Muster. Ja, also so sneaky viele Kriminelle auch sind, am Ende des Tages irgendwo müssen sie dann halt die Karten auf den Tisch legen, wenn sie halt die Sachen machen, die sie eben versuchen zu erreichen. Da gehört zu, zum Beispiel bestimmte Dienste abzuschießen. Dazu gehört, bestimmte Software aus dem Netz runterzuladen. Dazu gehört, eben, ja, sich, in gewissen, ja, Bereichen des Netzwerkes zu bewegen. Dazu gehört, bestimmte Dateien, zu öffnen oder zu verschieben, auch in größeren Mengen. Das sind alles, Aktivitäten, die sich in ein Muster einordnen lassen. Und so ein Muster ist relativ charakteristisch für einen Angriff. Dafür muss man allerdings wissen, wie sieht der Normalbetrieb aus? Also wenn ich als Netzwerkverantwortlicher oder als IT-Verantwortlicher nicht weiß, was meine Baseline ist und welche Programme bei mir im Netz normal sind, dann weiß ich halt auch nicht, wie es aussieht, wenn irgendwo eine Abweichung stattfindet. Einfaches Beispiel: Viele Angreifer benutzen irgendeine Art von Remote-Desktop-Software. Manche benutzen TeamViewer, manche benutzen sowas wie AnyDesk oder so. Wenn ich solche Programme bei mir im Netz habe, ne, also irgendwelche Remote-Administrationen, sagen wir mal, ich habe eine Richtlinie, in der drin steht, hier für intern darf nur TeamViewer verwendet werden. Plötzlich tauchen irgendwelche Verbindungen auf, die mit AnyDesk in Verbindung stehen. Dann ist das eine Abweichung. Das steht nicht in meiner Vorgabe drin. Das heißt, das ist eine Unregelmäßigkeit.
Heißt aber auch an der Stelle schon mal so ein bisschen als kleine Quintessenz, ohne jetzt alle technischen Details darzulegen, nur mal so kleines Zwischenergebnis. Man kann schon mit dem, was vorhanden ist, an Logdateien und an allem, was eben ohne viel, wie soll ich sagen, besondere Tools ohnehin in einem normalen Netzwerkbetrieb vorhanden ist, was man eben dann auch ein Stück weit betrachten muss, richtig?
Genau, und das lässt sich auch ganz wunderbar nutzen mit anderen Sachen, die auch im Zusammenhang mit Compliance-Vorgaben jetzt demnächst vorgeschrieben sein werden. Denn ich behaupte jetzt einfach mal, die allerwenigsten Netzwerkadministratoren wissen, wie ein Angriff tatsächlich aussieht. Wie ein Angriff am Ende aussieht, wissen wir alle. Da steht dann irgendwo, hier zahlen Sie so und so viel Bitcoin. Und die Dateien lassen sich nicht mehr öffnen. Das ist aber so nur der letzte Akt in so einem Angriff. Was bis dahin passiert, das kann man halt erst wirklich so weit als Angriff erkennen, wenn man weiß, wie das tatsächlich aussieht. Und dafür braucht es halt die entsprechende Expertise, dafür braucht es halt die entsprechende Erfahrung, die in den allermeisten Unternehmen nicht vorhanden ist. Ich rede jetzt nicht von den ganz großen Konzernen, die halt komplett eigene Sicherheitsteams haben, die den ganzen Tag nichts anderes machen als IT-Sicherheit. Ich rede von ganz normalen, in Anführungsstrichen, Mittelständler, der seine paar IT-Kräfte hat, die auch einen guten Job machen, die aber keine Spezialisten und Spezialistinnen im Bereich IT-Sicherheit sind. Da kann man sich natürlich auch von außen entsprechenden Beistand holen, der zum Beispiel Logdateien und bestimmte andere Kenngrößen aus dem Netzwerk in Echtzeit überwacht. Und ja, wenn halt wirklich absehbar ist, okay, da findet gerade ein Angriff statt, entsprechende Empfehlungen gibt.
Heißt aber eben auch, man muss sich erstmal mit dem auseinandersetzen, was es eben gibt, das sauber strukturiert in irgendwelche Maßnahmen mit oder ohne, natürlich idealerweise auch schon funktionalen Tools sozusagen dann auseinandersetzen, aber ohne eine echte Analyse. Du hast es gesagt, was ist normal und was ist dann eben eine Abweichung davon, komme ich auch mit den besten, wie soll ich sagen, Mechanismen und Tools jetzt erstmal nicht zu einem adäquaten Ergebnis. Ja, ich
Genau,
muss die
also ich muss
Arbeit
halt
machen.
wissen, was bei mir wirklich im Netzwerk, wie man so schön sagt, Phase ist, bevor ich mir da halt irgendwie Gedanken zu machen kann. Ja, da ergibt es also absolut Sinn, sich da auch externen Beistand zu holen. Dieses ganze Feld IT-Sicherheit, hatte ich ja ganz zu Anfang schon mal kurz so ein bisschen durchblicken lassen, ist halt extrem komplex und das ist nichts, was man halt so nebenbei noch, neben allem anderen noch mit erledigen kann. Die Zeiten sind schon seit längerem vorbei.
Gib uns ein Beispiel für irgendein Hilfsmittel, für irgendwas, was so standardmäßig dann an der Stelle Überwachung des Netzwerkverkehrs, der Abnormalie oder Anomalie eines Netzwerkverhaltens eingesetzt werden kann. Spielt da KI schon eine Rolle? Gib uns mal ein kleines Gefühl dafür, über was wir da reden an der Stelle.
Wenn man jetzt einfach mal voraussetzt, wir haben es mit einem Unternehmen zu tun, die kein eigenes Security-Team haben, also in Eigenleistung. In dem Fall wäre halt eine Möglichkeit, einen Dienstleister mit an Bord zu holen, der auf diese Daten in Echtzeit einen Blick hat. Und KI kann da natürlich unterstützen, weil KI ist richtig gut darin, sehr große Datenmengen in relativ kurzer Zeit überschaubar zu machen. und daraus eben eine Ableitung zu machen von dem, wo man vielleicht noch mal einen genaueren Blick drauf werfen sollte. Viele Sachen sind auch ohne KI tatsächlich als Unregelmäßigkeit erkennbar. Man muss sie halt nur entsprechend ja sichtbar machen, visualisieren können.
Ja.
Das ist eine Sache, die kann, wie gesagt, ein Dienstleister übernehmen.
Also wirklich in Echtzeit?
Genau. Und das ist halt auch insofern interessant. Du hast ja gerade schon so Sachen wie Meldepflichten angesprochen. In einigen Bereichen haben wir jetzt Meldepflichten in der NIS2 von 24 Stunden. Aus dem Datenschutz kennen wir es noch, ne? Diesen augenzwinkernden Lifehack, dass man sagt, ja, okay, Datenschutzvorfälle treten am besten an einem Donnerstagnachmittag ein. Dann hat man 72 Stunden Zeit und das Wochenende mit dazu. Das funktioniert hier nicht. Also wir haben 24 Stunden sind 24 Stunden. Und wenn, wie jetzt in unserem Beispiel von gerade, freitags nachmittags oder freitags abends, 20, 21 Uhr, plötzlich irgendwo ein Angriff stattfindet, der halt zu einem erheblichen Vorfall führt, wo halt auch Daten verloren gehen, wo
Ja.
Systeme nicht mehr verfügbar sind. Es kommt halt erst am Montag irgendwer rein und guckt sich das an. Dann ist es halt zu spät. Da heißt es dann im Gesetzestext ja so schön, 24 Stunden nach Bekanntwerden des jeweiligen Vorfalls. Da kann man natürlich jetzt drüber streiten, ob Bekanntwerden des Vorfalls heißt, das hat montags morgens um 7 einer gemerkt und dann angefangen zu handeln. Wenn dann aber hinterher ein Incident Responder reinkommt, Logdateien sofern vorhanden zieht und sagt, naja, Freitagabend um 20 Uhr sind zum Beispiel vom Malware-Scanner die ersten Meldungen aufgetaucht,
Ja.
da kann man dann schon mal drüber nachdenken, ob man da jetzt nicht vielleicht diese Frist schon verpasst hat.
Also das heißt, da haben wir schon einige Mechanismen, einige ja, Ansätze, mit denen man da sicherlich auch, um nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, schon so ein bisschen eine Hürde oder auch noch eine mehr hätte aufbauen können. Aber jetzt sind wir ja immer noch eigentlich nur bei der Frage, wie bin ich überhaupt reingekommen? Jetzt sind wir bei der, ich sag jetzt mal, weiteren Eintrittsebene gewesen. Versuchen wir es nochmal so ein bisschen von der Rekonstruktion und den Maßnahmen her zu sehen. Was hätte ich noch machen können?
Was noch eine Möglichkeit gewesen wäre, das ist jetzt auch wieder eine technische Lösung, mit einer EDR-Lösung zu arbeiten, also Endpoint Detection and Response. Manche nennen das EDR, manche nennen es XDR und das gibt es halt auch in einer gemanagten Version, wo dann halt auch ein externer Dienstleister mit dranhängt. Das steckt auch so ein bisschen im Namen, ne? Endpoint Detection and Response. Detection ist halt so ein bisschen die Schwachstelle bei allem, was Angriffe angeht. Ganz viel ist halt auf Prävention ausgelegt, ne? Also zum Beispiel auch das Active Directory regelmäßig nach Karteileichen durchsuchen, Firewalls und so weiter. Das ist auch alles gut, sollte man beibehalten. Nur wenn jemand es geschafft hat, diese Hürden zu überwinden, dann ist es in ganz vielen Fällen so, dass die Angreifer freies Schussfeld haben und relativ unbehelligt agieren können. Und diesen Punkt Detection halt mehr hervorzuheben und mehr in den Vordergrund zu stellen, dass er das im Moment ist, das ist eben Ziel von einer MEDR oder EDR oder XDR-Lösung. Das ist so einer der Eckpfeiler an der Stelle, denn eine Detection versetzt mich auch in die Lage, auf diese Detection zu reagieren. Und das steckt eben in dem Respond drin. Ja, also es ist schön, wenn ich irgendwas detected habe, dann kann ich sagen, ja, wunderbar. Wenn ich aber nicht weiß, was ich damit machen soll oder ich einfach nichts damit mache, habe ich dabei auch nichts gewonnen.
Vielleicht ist es sogar, um es jetzt mal so ein bisschen juristisch zu betrachten, ein Wissen oder ein Wissen müssen, was dann letzten Endes auch den Handlungsdruck, nämlich den Response-Druck eigentlich auch erhöht. Also denn die Detektion bedeutet ja mehr oder weniger bekannt sein, bekannt werden. Und dann muss ich natürlich auch reagieren. Also die reine Detektion wird wahrscheinlich immer weniger von Bedeutung sein und bleiben, denn die ist ja schön gut für sich, aber die ist ja nur
Ja,
der erste Schritt dann zur Reaktion.
die kann auch nur der
Genau,
erste Schritt sein.
genau.
Der ist ein wichtiger erster Schritt, aber da gehört halt noch ein bisschen mehr dazu.
Und das jetzt nur mal so ein kleines bisschen auch mit Blick auf G-Data. Ich bin ja immer ganz begeistert von eurem Campus, aber ihr macht das auch wirklich vor Ort in Bochum? Oder wie ist das denn mit der Besetzung bei euch? Geistern die Daten dann durch die ganze Welt und werden dann in Indien betrachtet?
Das haben wir tatsächlich alles bei uns am Ort. Also ich kann von dem Platz, wo ich jetzt gerade im Büro sitze, kann ich so die Hälfte von dem Gebäudeteil sehen, wo die Kollegen sitzen, die sich das tatsächlich anschauen.
7:24?
Genau. Ja, also das ist soweit alles möglich, dass da halt auch, wann immer es passiert und jetzt nicht nur montags bis freitags 8 bis 17 Uhr, wenn halt irgendwo was passiert, dass dann da halt auch jemand das Telefon in die Hand nimmt und sagt, Leute, ihr habt da ein Problem, ihr müsst jetzt Dinge tun.
Noch ein Stückchen weiter gedacht. oder noch ein bisschen weiter mit rekonstruiert und parallel gedacht, hätte noch irgendetwas Technisches geholfen?
Ja, ich sag mal, da sind wir bei den Dauerbrennern, die seit Jahren immer wieder gepredigt werden. Da gehören Sachen zu wie Datensicherung, Datensicherung und nochmal Datensicherung. Ja, also das kann mittlerweile auch keiner mehr hören. Ich sage immer so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, alle schreien immer nach Backup, aber irgendwie ruft keiner nach Recovery. Also so ein Backup regelmäßig mal zu prüfen, ist halt auch eine extrem wichtige Sache. Die Firma, die jetzt in diesem Fall betroffen war, den ich gerade geschildert habe, die hatten Glück im Unglück. Die hatten ein Backup, aus dem sie auch mit relativ wenig Verlust, ich glaube, ein halber Tag oder so, konnten sie dann tatsächlich wiederherstellen. Aber das ist halt wirklich ein Glücksfall. Und auch da hat es halt ein paar Tage gedauert, bis die halt wirklich komplett wieder im Normalbetrieb waren. Ein Ausfall kostet halt auch. Ja? Also die Kosten hat man sowieso, egal wie gut und wie schnell man jetzt wieder in den Normalbetrieb übergehen kann. Aber erstmal steht halt alles.
So jetzt vom Grundsatz her, glaube ich, sind wir einigermaßen so ein bisschen durchmarschiert, im Sinne von Abgleich. Ne, wie ist das passiert? Was hätte man tun können? Wir werden am Ende jetzt so langsam nähern wir uns so dem letzten Part, vielleicht nochmal die Querverbindung hin zu dem herstellen, was NIS 2 und die entsprechende Umsetzung denn da eigentlich auch zu beigetragen hätte. Also wenn es denn schon aktiv gewesen wäre. Aber die Frage so vom Grundsatz, ist ja auch nochmal wirtschaftlicher Schaden, Wiederherstellungsschaden, alles Mögliche an Schaden, Image-Schaden. Da hängt ja ganz viel an Schadenspotenzial dran. Brauchen wir jetzt, glaube ich, gar nicht versuchen, in irgendeiner Form wirtschaftlich zu fassen, wird uns jetzt nicht gelingen. Aber ein Punkt, den sollte man vielleicht doch nochmal betrachten. Und das wäre mir nochmal eine Frage wert, wenn du jetzt sagst, ne, weitermachen und hat einen Tag gedauert oder zwei, Ausfallschaden und so weiter. Aber das Netzwerk ist hier nun in irgendeiner Form kompromittiert. Ich meine, wie geht man jetzt operativ oder wie seid ihr jetzt in dem Zusammenhang oder wer auch immer in dem Zusammenhang beteiligt war, denn damit umgegangen, das Netzwerk jetzt wieder in produktive Nutzung zu nehmen? Wie nimmt man dann sozusagen das Ganze wieder auf?
Ist eine extrem gute Frage. Da kann man, glaube ich, fast noch eine ganze Folge zu machen.
Können wir dann dran, in nächste Folge dranhängen?
Können wir irgendwann die Tage mal machen. Aber Spaß beiseite. Die Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit und ja, das Wiederanlaufen des gesamten Betriebes ist halt mit eine ganz große Baustelle innerhalb von Incident Response, weil man muss halt erstmal wissen, was für Kriterien müssen erfüllt sein auf einem individuellen System. Ich rede jetzt hier auch nur von Servern. Ich rede jetzt nicht von den Rechnern, die jetzt halt auf irgendwelchen Arbeitsplätzen stehen. Was sind die Kriterien, die für mich jetzt als Incident Responder bedeuten, dieses System ist in Anführungsstrichen sauber? Diese Kriterien müssen halt stehen und ich muss halt gewährleisten können, dass die Systeme, die sauber sind, von den Systemen, deren Status ungeklärt ist, dass ich die voneinander
Getrennt.
trenne. Es kann so aussehen, dass dann einige Teile des Netzwerkes von einem Angriff, einer Schadsoftware, wie auch immer, betroffen waren. Die kann man in vielen Fällen tatsächlich auch ja, versuchen wiederherzustellen, zu bereinigen. Und die sind dann vielleicht sogar auch sauber. Wir hatten aber auch schon Fälle, wo das Netzwerk so gründlich durchkompromittiert war, dass man nur sagen konnte, tut uns leid, Leute,
Neuer
das Ding
Pfiff.
muss komplett neu aufgebaut werden. Und das Ganze halt im laufenden Betrieb. Ne, es ist ungefähr so, als würde ein Automechaniker auf der Autobahn bei Tempo 130 versuchen, den Motor zu wechseln. Ja, also
Gutes Beispiel.
das ist schon durchaus eine Herausforderung, weil der Betrieb muss ja irgendwie, und wenn es nur ein Notbetrieb ist, muss ja irgendwie weitergehen. Und parallel dazu muss halt eine komplett neue Infrastruktur aufgebaut werden. Das ist halt eine Aufgabe, die ist echt nicht einfach. Und da ist ja die Lösung auch immer so sehr stark einzelfallabhängig.
Was aber eben auch bedeutet, auch hier habe ich eigentlich erstmal so ein paar Hausaufgaben, die ich schon jetzt machen könnte für die hoffentlich nie einzutretenden Szenarien. Aber ich muss, wie du eben sagtest, definieren, was sind die Voraussetzungen für mich in meiner Einrichtung, um zu sagen, ich kann da von einer Wiederanlauffähigkeit überhaupt ausgehen.
Gerade dieser Punkt Business Continuity, da hängt auch noch mal so ein riesen Rattenschwanz an Sachen dran. Da muss ich zum Beispiel wissen, welche meiner Systeme dürfen auf gar keinen Fall ausfallen. Damit habe ich dann zumindest einen Teil meiner Prioritäten schon mal gesetzt, wo ich halt genau drauf gucken muss. Und ich meine, das kennen wir alle aus dem Brandschutz, ne? Also wir alle kennen diese Täfelchen, die überall auf den Bürofluren bei uns natürlich auch hängen und wo halt steht, wer ist anzurufen, wo befinde ich mich gerade, wo ist der Ausgang. Sowas sollte es auch in der IT-Sicherheit geben. Gibt es auch immer mehr in der IT-Sicherheit, wo halt eben ganz klar ist, was ist im Notfall zu tun, wen rufe ich an, wer hat den Hut auf. Und das auch an einem Feiertag oder
Ja.
nach Feierabend oder am Wochenende.
Und da sind wir eben auch vor allen Dingen bei organisatorischen Maßnahmen, die das ganze Technische von allen möglichen Tools und Security-Anwendungen, Security-Plattformen, also Service-Umgebungen ein Stück weit auch nochmal trennt, aber eben auch ergänzt. Das ist genau das, was ja eigentlich, wenn man jetzt mal so ein bisschen in den Wortlaut schon von dem, was auf dem Tisch des Hauses liegt oder aus der Richtlinie heraus schon herzuleiten ist, die gesetzgeberische Intention ist, ne, so ein bisschen maßnahmentechnisch wie organisatorisch. Das kennen wir ja aus dem ganzen Rahmen, BSI-Gesetz, aus dem
Genau.
Datenschutz, ne, das kennen wir ja schon. Aber das Bündel ist es eben, ne? Das, glaube ich, ist
Genau.
die Kernaussage.
Genau. Da gibt es halt auch eine ganze Menge sinnvolle Dinge, die man machen kann, gerade wenn es um Business Continuity geht und wenn für, ne, für den Worst Case, wenn es tatsächlich mal richtig gekracht hat, dass ich mich da im Vorhinein auch schon mal mit jemandem zusammengesetzt habe, der auf Incident Response spezialisiert ist, der weiß, was in so einem Fall zu tun ist. Ja, um jetzt mal so die Parallele zum Brandschutz zu ziehen. Da gibt es ja in größeren Gebäuden, gibt es vorne immer so einen großen Kasten mit Feuerwehrlaufkarten, ja, wo genau drin steht, wo sind Stromleitungen, wo sind Gasanschlüsse, wo sind irgendwelche Gefahrstoffe, wo befinden sich die einzelnen Rauchmelder und so weiter und so weiter, dass man da halt nur noch hingehen muss und das abarbeiten kann. Ja, und sowas Ähnliches sollte halt auch jedes Unternehmen haben, gerade wenn es von NIS2 betroffen ist, eben einen Notfallplan, der in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Incident Response Spezialisten entworfen wird, sodass die im Zweifelsfall auch sofort anfangen können zu arbeiten, ohne halt erst einen halben Tag im Nebel stochern zu müssen. Geht auch, dauert aber länger.
Und ist natürlich mit mehr Schaden, Schadensszenario, Haftungen auf jeder Ebene, vor allen Dingen aber auch, ich sage jetzt mal, Betriebsausfällen im weiteren Sinne, verbunden.
Genau, die Kosten, die ja, die hat man nach einem einzigen Vorfall, der vernünftig abgearbeitet worden ist, die Kosten hat man da schon wieder drin.
Jetzt haben wir gesehen, dass diese NIS-2-Richtlinie also, wenn man es auch mal in den echten Fall irgendwo versucht zu übertragen, schon keine sinnlose Konstruktion am grünen Tisch ist, sondern eigentlich so ein Stück weit auch das wirklich abbildet, was in der Praxis sich darstellt und zumindest von einer Intention auszugehen ist, dass, wenn man es richtig macht, ansatzweise, glaube ich, wird natürlich auch jede Anlaufphase erstmal zeigen, was ist das richtig und wie kommt man da dann heran an die echten Maßnahmen, was ist angemessen, ne, was, wer ist überhaupt betroffen? Die Frage steht ja immer noch im Raum. Aber wenn man dann mal angefangen hat, ich glaube, dann wird man auch sehen, dass man vielleicht so ein bisschen faktisch sicherer wird und nicht nur irgendwelche Gesetze umsetzt oder Vorgaben umsetzt, die man ja vielleicht auch gar nicht verstehen will. Und wenn man sie eben versteht, dann setzt man sie, glaube ich, auch besser um. Und von daher ist das, glaube ich, schon eigentlich ein logisch notwendiger Schritt in ja, Rechtssicherheit, aber auch in faktische Sicherheit, oder?
Auf jeden Fall würde ich genauso unterschreiben. Und gerade in so einer Direktive wie der NIS2 stehen halt auch ganz viele Sachen drin, die schon immer eine gute Idee waren. Also die sind nicht ganz plötzlich 2018 vom Himmel gefallen. Die gab es auch vorher schon und die wären auch gut gewesen, vorher zu haben. Ne? Beispiel bei
Ja.
technischen Maßnahmen, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Hätte übrigens auch diesen Angriff, den ich eingangs geschildert habe,
Verhindert.
mit verhindern können. Ist jetzt in der NIS2 vorgeschrieben, ist halt nur noch nicht in dem Maße umgesetzt und flächendeckend umgesetzt, wie es eigentlich gut wäre.
Gut, da sind wir jetzt nämlich bei dem Stichwort, wie du uns ja gesagt hast, bist du ein Evangelist. Und der, wie du ja auch gesagt hast, was macht der? Der verbreitet gute Nachrichten.
Da kann ich jetzt auch mal ein bisschen provokativ sein und sagen, naja, wer NIS2 betroffen ist, also wer direkt in den Geltungsbereich der NIS2 reinfällt, hat eigentlich streng genommen echt Glück, weil jetzt bekommt er tatsächlich ganz konkret gesagt,
Was zu tun ist.
genau, jetzt mal von irgendwelchen Ausnahmeregelungen und Neuregelungen mal abgesehen, aber es gibt ein Framework, wo ganz konkret drinsteht, welche technischen Maßnahmen und organisatorischen Maßnahmen umzusetzen sind. Ja, und wer jetzt nicht von der NIS2 betroffen ist, entweder direkt oder indirekt, der darf natürlich auch sich diese Dinger mal angucken. Er muss sie vielleicht nicht umsetzen, aber sich das anzugucken und vielleicht Teile davon umzusetzen, ist ja durchaus erlaubt. Darf man ja.
Genau, darf man ja. Und eventuell, so hat sich vieles im juristischen Kontext schon herausgebildet in allen möglichen Konstruktionen, die bisher und vielleicht auch immer noch nicht in allen Bereichen 100% sauber durchdefiniert waren. Vielleicht ist es ja zumindest, wenn man es tut, eine Situation, die man dadurch geschaffen hat, die eine Haftung, die man ansonsten hätte, wenn man es nicht hätte, abmildert. Also das klingt jetzt vielleicht komplizierter, als es ist, aber es wird sich sicherlich immer irgendeine Form von Standarddenken aus so etwas verallgemeinerungsfähig ableiten lassen. Und deswegen, glaube ich, kann man, ich sag es mal, ruhigen Gewissens versuchen, die Nachricht zu verbreiten, die NIS-2-Richtlinie und auch die Maßgaben, die darin dann definiert ins nationale Gesetz überführt werden, die werden sicherlich dazu beitragen, dass die IT, Cyber, Informationssicherheit, was auch immer für eine Sicherheit in dem Bereich erstarken wird.
Ist ja auch das erklärte Ziel dieser gesamten Direktive, Sicherheit zu stärken und halt auch international zu vereinheitlichen.
Und damit haben wir was Gutes. Und du hast
Genau.
darüber geredet und ich durfte ein paar Fragen drumherum garnieren. Und du hast es ganz toll gemacht, finde ich, weil du uns abgeholt hast in der technischen Tiefe, aber auch die Querverbindung hergestellt hast. Und das, finde ich, gibt dem Ganzen einen richtigen Mehrwert. Wir haben über einen Link gesprochen. Den schickst du mir gerne noch zu. Ich werde versuchen, das dann noch in dem Rahmen verteilt zu kriegen, wie wir die Zuhörer und Zuhörerinnen erreichen. Aber mir in jedem Fall hat super Spaß gemacht, Tim. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich habe zu danken und gerne jederzeit wieder.
Bis dahin, Dankeschön.
Bis dahin, ciao.
Ciao.